Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist das Münchner Forum wieder auf Sendung bei Radio Lora 92.4. Unser heutiges Thema ist die Sanierung des Gasteigs. Für alle, die das Münchner Forum noch nicht kennen, wir sind eine Bürgerinitiative, ein Verein gegründet 1968 vom damaligen Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel, um Proteste von Architekten gegen die damalige Straßenplanung nach dem sogenannten Jensen-Plan zu koordinieren. Damals wie heute sind die Anliegen des Münchner Forums die Stadtentwicklung, die Stadtgestaltung, also auch die Frage, passen hohe Hochhäuser, also Wolkenkratzer, ins Münchner Stadtbild. Auch werden von uns kritisch hinterfragt öffentliche Grünflächen, Verkehrsfragen, also ÖPNV und Individualverkehr, soziale Fragen wie zum Beispiel Wohnen und hohe Mieten in München und eben auch die Münchner Kulturbauten. Zu diesem Thema machen wir heute auch alternative Vorschläge. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Fragen und Anliegen an das Münchner Forum wenden, sich aber auch im Münchner Forum mit ihren Anliegen engagieren. Unsere Homepage lautet münchner-forum.de mit UE. Schauen Sie doch einfach mal rein. Alle unsere Radiosendungen können Sie dann später im Podcast des Münchner Forums nachhören. Nun zu unserem heutigen Thema, die Sanierung des Gasteigs. Wir, Dr. Annemarie Menke und Udo Bünnagel, moderieren heute die Sendung. Unser heutiger Studiengast ist Benedikt Schwering, Geschäftsführer der Münchner Raumentwicklungsgesellschaft, kurz MRG, die seit Mitte 2024 bei der Sanierung des Gasteigs die Bauherrenaufgaben für die Stadt wahrnimmt. Herr Schwering, wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen und danken Ihnen, dass Sie uns in dieser Sendung über die Sanierung des Gasteigs berichten werden. Sie haben an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, an der TU Braunschweig und in Rom Architektur studiert. Außerdem haben Sie das Studium der Mediation mit Schwerpunkt Kommunikation im Bauwesen an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder mit einem Master abgeschlossen. Eine Ausbildung, die wir meinen, die für Sie jetzt eine sehr gute Ausbildung darstellt, um die jetzige Aufgabe qualifiziert zu erfüllen. Denn nicht nur die fachliche Qualifikation, sondern auch die Kommunikation, besonders mit dem Stadtrat, scheint uns für diese Aufgabe wesentlich zu sein. Herr Schwering, Sie waren von 2015 bis 2022 Prokurist der Gasteig GmbH und als Leiter Zukunft sehr früh mit den Problemen und der als notwendig erkannten Sanierung des Gasteigs befasst. Um den Hörerinnen und Hörern die Gründe für die nun vom Stadtrat beschlossene Generalsanierung näher zu erläutern, erscheint es sinnvoll, erst einmal die vorhandenen Probleme von Anfang an zu schildern. Meine erste Frage an Sie: Welche grundsätzlichen Mängel der Haus- und Sicherheitstechnik haben dazu geführt, dass der Münchner Stadtrat im Juni 2015, also vor knapp 10 Jahren, das Projekt Gasteigsanierung auf den Weg gebracht hat? Wann und wodurch wurden diese Mängel festgestellt?
Vielen Dank, Frau Dr. Menke, Herr Bünnagel, vielen Dank für die Chance, heute über den Gasteig zu berichten. Das ist mir eine besondere Freude. Und natürlich nehme ich Ihre Fragen gerne an, um darüber zu informieren, was es mit diesem wunderbaren Haus auf sich hat. Die GMG, die Gasteig München GmbH, als Betreiber des Hauses haben immer wieder auf weite Mängel im Gasteig hingewiesen. Das Haus ist ja 1985 eröffnet worden. Und trotz erstklassiger Pflege erreichen vor allem haustechnische Maschinen trotz bester Wartung nach 30 Jahren ihr Lebensende. Hier sprechen wir von ca. 230 Anlagen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektroanlagen, Gebäudeautomation, Heizung, Klimalüftung, Sanitär, Kommunikation, Medien, Sicherheitstechnik und so weiter. Und es stellt sich heraus, dass vielfach auch keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen. Insbesondere ist hier die Ruf- und Evakuierungsanlage zu nennen. Die Kabelsysteme, die Trassen sind vollständig ausgelastet und ich kann mit einem Haus, wo ich keine Kabel mehr verlegen kann, nicht in die Zukunft gucken. Wir haben Brandlastthema und zuletzt natürlich auch die Sprinkleranlage. Wir haben Stahlrohre verzinkt, die aber nach einer Ja, Lebensdauer von 30 Jahren einfach anfangen, von innen heraus zu korrodieren. Jetzt würde jeder sagen, kein Problem, baust du runter, stellst du neu ein. Nee, die sind einbetoniert und insofern kann ich die jetzt nicht einfach neu sanieren. Und regelmäßige Sprinklerprüfungen geben darüber Aufschluss. Prüfungsintervalle werden aber immer kürzer, weil einfach festgestellt wurde, dass wir am Ende ein Thema bekommen können. Und schon ein Ausfall einer Anlage reicht dazu, die Betriebsschließung tatsächlich zu provozieren. Und wir haben inzwischen, ich habe meine Büros wieder im Gasteig bezogen, wir haben inzwischen jeden Montag bis 14 Uhr Kälte, weil die Heizung nachgefüllt werden muss und das erst montags früh ab 6:30 der Fall sein kann. Bis sie bei uns im vierten Stock ankommt, ist es kalt. Also Sie sehen, es gibt Bedarf, was zu tun.
Da habe ich eine andere Frage. Nachdem der Umfang der Mängel der Haus- und Sicherheitstechnik bekannt war und die hierfür notwendigen baulichen Maßnahmen und die ungefähren Kosten abgeschätzt werden konnten, wurde aber nicht einfach Firmen beauftragt, sondern um diese Mängel zu beheben, sondern es wurde erst ein Architektenwettbewerb ausgelobt. Warum?
Ja, aus gutem Grunde. Der Wettbewerb wurde 2017 ausgelobt, 2018 entschieden. Und ich glaube vor allem, um bei einem ikonischen Bau diese Bedeutung, kann man diese Aufgabe nicht im stillen Kämmerlein machen. Quasi an der planenden Kompetenz vorbei, irgendeine oder die erstbeste Lösung zu finden, sondern wir brauchen den Besten. Auch in Bezug auf die besondere Nutzung. Und darüber wollten wir Ideen entwickeln lassen. Ich glaube, jedes Gebäude hat eine bestimmte Aufgabe. Und die Sanierung eines Kultur- und Bildungszentrums in dieser exponierten Lage hat eine große Verantwortung. Als Inspiration konnte hier im weiten Feld der Musik, der Literatur, der Bildung und der Lernwelt geschöpft werden. Es galt, Außen- und Innenraum zu betrachten und einen spektakulären Blick auf die Stadt. Ich denke, Gebäude sollten nicht nur eine Hülle präsentieren, sondern schließlich auch Raum an die Gesellschaft zurückgeben, als soziale Aufgabe. Ein Haus der Öffentlichkeit mit sozialer Kompetenz, das war unsere große Idee dazu. Es sollte fast genügen, einen Raum anzubieten, den der Mensch gerne annimmt, indem er sich gerne aufhält. Idealerweise entsteht eine Beziehung zwischen den Besuchern, dem Raum und der Architektur. Es geht um eine Balance zwischen dem baulichen Bestand und den Anforderungen, welche sich aus dem Nutzerbedarfsprogramm und dem Weiterdenken dieser Aufgabe entwickelt. Und der Gasteig bringt ja schon sehr viel mit. Er hat ja eine starke Persönlichkeit als Baukörper. Und durch diese Größe und durch die feine Detaillierung im Innenreich, wenn ich an die ganze Ziegellandschaft denke, das ist eine besondere Aufgabe. Und zurückzukommen zu Ihrer Frage, wir wollten auf jeden Fall eine breite Meinung einholen, Ideen lesen und sehen, um am Ende den Besten auszuwählen.
Mhm. Herr Schwering, aus der Bürgerschaft gab es durchaus Kritik an den Entwürfen und dem ersten Preis von Herrn Henn-Architekten, nicht nur wegen der eklatanten Kosten, sondern auch aus Gründen der geforderten Nachhaltigkeit. Die vorgesehene Fällung zahlreicher recht alter und schattenspendender Bäume entlang der Rosenheimer Straße sowie oben am Foyer wurde auch vom BA Auheithausen sehr kritisch gesehen bzw. abgelehnt. Verstehen Sie diese Argumente? Oder besser gefragt, welche Bedeutung hatten und haben Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte für die Planung?
Vielen Dank für die wichtige Frage. Und es steht außer Frage, dass es natürlich eine hohe Bedeutung hat. Aber um auf den Gasteig zurückzukommen, respektiert der ausgewählte Entwurf eindeutig die vorhandene Substanz und geht sehr, sehr nachhaltig mit dieser Großfigur um. Er reduziert wesentlich den Abriss und leistet daher einen großen Beitrag zur CO2-Einsparung. Mhm. Die Baumfällungen betreffen vor allem das obere Ende der Bastion. Das ist richtig. Diese sind allerdings großteils befallen und deren Standfestigkeit steht sowieso in Frage. Also das ist absehbar, wie lange wir die Bäume halten können. Für alle gefällten Bäume werden Ersatzpflanzungen auf dem Gelände erfolgen. Mhm. Sogar zwei über die heutige Anzahl hinaus. Die Bäume an der Rosenheimer Straße unten bleiben größtenteils stehen. Mhm. Weiterhin ist eine umfangreiche Fassadenbegrünung vorgesehen. Wir haben Nistkästen für Wildbienen, für Wespen, Hummeln, eine Substratsanhügelung von bis zu 35 Zentimeter, dass wir dort auch tatsächlich Erde noch dazugeben können. Wir haben temporäre Wasserflächen, CO2-reduzierten Beton und Baustahl in die Ausschreibung wird erfolgen. Wir haben ein groß angelegtes Reuse-Konzept. Das heißt, wir werden für den Umbau bestehende Materialien auf dem Markt anbieten können. Man kann sich seinen Stuhl aus der Philharmonie kaufen. Also auch da im Nachhaltigkeitsgedanken verankert. Und insofern glaube ich, dass wir, was Nachhaltigkeit angeht, mit dem Gebäude sehr behutsam und sehr vorsichtig umgehen.
Herr Schwering, aus dem ausgelobten Wettbewerb ging nach dem Entwurf des Büro hin als Sieger hervor. Dieser Entwurf soll den Gasteig zukunftsfähiger machen. Können Sie uns diesen Entwurf etwas näher erläutern?
Das probiere ich gerne mit Worten. Schöner wäre es mit Bildern, um es sich besser vorstellen zu können. Aber der Entwurf von Hennen zeichnet eine simple, aber doch sehr entscheidende Entwurfsidee aus. Nämlich, es gibt mehrere gewünschte Notwendigkeiten, die in dieser einen Figur untergebracht wurden. Es geht um Einblick und Ausblick, Transparenz. Es geht um Vernetzung innerhalb des Hauses. Und es geht um weitere Flächen für die Bürgerinnen der Stadt für Kultur und Bildung. Und all das wird durch eine gläserne Kulturbrücke abgebildet. Sie alle kennen den Gasteig. Es gibt die große Philharmonie. Es gibt als Gegenpunkt dazu aus der Entwurfsidee von 1974 die Bibliothek. Und dazwischen schließt sich die HMTM und die Volkshochschule an. Und man hatte manchmal so das Gefühl, dass der ein oder andere abends so sein Häuschen zumacht und den Rollladen runterzieht und bei der Bibliothek abschließt und bei der Volkshochschule abschließt und bei der Philharmonie abschließt. Und das geht jetzt nicht mehr. Wir haben einen verbindenden Glaskörper, der alle Bauteile zusammenzieht. Und diese simple Idee, einfach ein Glasriegel durchzustecken von vorne bis hinten, um diese Verbindung zu ermöglichen und noch dazu weitere Flächen anzubieten. Das ist die einfache und doch so prägnante Lösung gewesen, die auch dann zum Wettbewerbsgewinn geführt hat. Des Weiteren, als weiterer Punkt, wird der untere Teil der Bastion abgebrochen. Sie sicher kennen aus der, wie ich finde, unverdienterweise immer schlecht geschriebene Kulturbunker und abweisend. Ein Teil ist möglicherweise die Bastion, die unten am Ende der Rosenheimer Straße bis zur Straße am Gasteig sich anfügt. Diese wird abgebrochen. Und unten entsteht ein neuer Platz, ein Platz, der eigentlich die Hände ausstreckt über die Ludwigsbrücke hinweg in die Stadt hinein auf der einen Seite und dort auch eine einfachere Erschließung ermöglicht. Also das ist ein zweiter großer Punkt. Das ist die Kulturbrücke, die verbindet Gläsern, Einblicke, Ausblicke, Kommunikation in jeder Art und Weise. Ein neuer Platz unten an der Bastion, das wird sich, also an der abgebrochenen Bastion, das wird sich verändern. Und der verkappte Haupteingang von der S-Bahn hinten kommt. Sie kennen Sie von der S-Bahn von hinten durch die Brust ins Auge, bis Sie dann endlich drin sind. Auch das wird angepasst, indem man dort im Erdgeschoss einen neuen Eingang schafft. Das heißt, er wird aufgewertet, der ganze Bereich, und Sie kommen direkt von der S-Bahn kommend, wenn Sie dann vorne an der Nahtstelle stehen, unter dieser gläsernen Kulturbrücke, kommen Sie ins Haus rein. Werden dort auch empfangen, kriegen einen ersten Blick auch in das Haus hinein, bekommen ein Gefühl auch, rechts die Volkshochschule, links die Stadtbibliothek, dort wird sich eine Ebene nach unten klappen, sodass man quasi da reingezogen wird. Das wird auch gut funktionieren. Und geradeaus durchgehend sehen Sie eine große Treppenanlage, die ins erste Obergeschoss führt. Die Grundidee war ja, die Säle im Gasteig wie an einer Perlenschnur eigentlich sich zu erschließen, vom Karl-Ammery-Saal über die Blackbox zum kleinen Konzertsaal zur Philharmonie. Die eigentliche Erschließungsebene war das erste OG. Wir ziehen das nach unten ins Erdgeschoss, aber haben auch oben noch nach wie vor die Verteilerebene. Um überhaupt zu einem Inhalt zu kommen, haben wir einen großen Visionsworkshop gestartet, der über mehrere Monate ging. Und dort haben wir 25 Steckbriefe entwickelt, 25 Einzelmaßnahmen, die es galt, um dieses Haus wieder tatsächlich an die Anforderungen für die Zukunft fit zu machen. Und diese Steckbriefe, das ist die Philharmonie, das ist die Blackbox, das sind Teile in der Stadtbibliothek, die sind alle umgesetzt worden und konnten sich dann auch in diesem Entwurf wiederfinden. Was ist passiert? In der Philharmonie ist natürlich die Akustik ein großes Thema immer gewesen. Ja. Die wird präziser werden, die wird dichter werden. Der ganze philharmonische Saal wird eine neue Anmutung bekommen. Wir haben ja jetzt einen sehr schönen, angenehmen,
deutschen Eichensaal, Business Class. Mhm. Da sitzt man toll drin, da sitzt man bequem drin. Und diese Atmosphäre wird sich insofern verändern, dass sie dichter, dass die enger wird. Die Konzentration auf das Podium wird wesentlich direkter werden. Mhm. Und sie werden nicht mehr so leicht der Musik entkommen. Und das ist genau das, was auch passieren soll. Ich stelle mir das immer vor wie in der Allianz Arena, wo sie auch eine unglaubliche Faszination für den Fußball entwickeln müssen, weil sie können gar nichts anderes dort wahrnehmen und sehen. Und so wird das auch kommen im Gasteig. Es wird steiler werden, enger werden, dichter werden, wobei wir immer noch mit 2200 Plätzen zu tun haben. Mhm. Wir werden Love Seats anbieten. Also wir werden auch dort den Anforderungen Rechnung tragen, die man heute aus dem Kino kennt. Aber vor allem geht es darum, sich mehr von der Musik und von den Geschehnissen umfangen zu lassen. Sich einzuebnen in diese neue Möglichkeit. Und dafür ist ein Raum natürlich total wichtig, gar keine Frage. Wir werden den Karl-Orff-Saal als Multifunktionssaal ausbilden mit bis zu 800 Plätzen. Und der kann alles. Der kann vom Kabinett eigentlich, also ich kann eine große Tafel anbieten, bis zum Kammerorchester, bis zur Rockshow, bis zum Musical. Alles eigentlich anbieten durch unterschiedliche Szenarien im Saal, durch ein Klappparkett, was sich rauf und runter fahren lässt. Die Akustik wird angepasst werden, also das wird der neue Multifunktionssaal. Die Volkshochschule bekommt einen neuen Vortragssaal. Das heißt, der wird eingehängt in den heutigen Eingangsbereich. Sie kennen diesen Glaseingangsbereich. Da wird sich demnächst, also bald, ein Vortragssaal von der Volkshochschule wiederfinden. Und in der Stadtbibliothek wird es große Durchbrüche geben, wo sogenannte Treppenanlagen, Foren sich eigentlich ausbilden werden mit vielen, vielen Steckdosen. Im Grunde genommen können Sie sich das wie die Piazza di Spagna vorstellen, wo Sie eine Treppenanlage haben, auf der man Platz nehmen kann. Dort kann man sich mit Freunden treffen, dort kann man lesen, dort kann man aber auch alles andere machen, weil Bibliotheken heutzutage viel mehr sind als einfach nur Ort der Bücher. Es geht vor allen Dingen um Aufenthalt, es geht vor allen Dingen um Aufenthaltsfläche kommerzfrei anbieten zu können. Sie kennen von Ray Oldenburg den dritten Ort, der jetzt ja auch viel diskutiert wird. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir neben dem, der dritte Ort, was ist das vielleicht ganz schnell? Es gibt den ersten Ort, wo Sie schlafen, den zweiten, wo Sie arbeiten und den dritten, wo gehen Sie denn hin, wenn die Hälfte der Wohnungen in München eigentlich heutzutage Single-Wohnungen sind? Was machen Sie denn dann abends oder am Wochenende? Und dafür einen kommerzfreien Ort anbieten zu können, dafür stehen viele Stadtbibliotheken heute. Auch die Münchner Stadtbibliothek hat sich vorgenommen, nicht nur Haus der Bücher zu sein. Natürlich wird es Bücher geben, aber darüber hinaus auch in der Lage zu sein, dass sich Menschen versammeln können, treffen können, besprechen können. Die skandinavischen Bibliotheken sind da ein großes Vorbild. Da können Sie Ihren Hund anmelden, dort können Sie bügeln, dort können Sie am Wochenende mit Ihrer Familie kochen, weil Sie dort einfach eine Küche mieten können. Das heißt, es ist wesentlich größer gedacht als gesellschaftliche Folie, auf der Sie experimentieren und arbeiten können. Und ich glaube, das brauchen wir auch in München. Also auch das ganz, ganz wichtig. Wichtig vielleicht auch noch eine neue Anlieferzone. Sie kennen möglicherweise die Diskussion aus der Kellerstraße, die verständliche Diskussion der Anwohner. Das wird ein heikles Unterfangen. Wir brechen von der Straße am Gasteig aus rein, graben 2,30 Meter unten den Untergrund ab, um die notwendige Höhe zu haben für die großen Trucks und die LKWs. Und das wird sehr, sehr spannend. Das, was ich Ihnen versprechen kann, Sie werden einen neuen Gasteig erleben.
Ich glaube, Sie hatten mal davon gesprochen, dass diese Kulturbrücke eben auch im Grunde genommen ermöglicht, dass dieser Bereich genutzt werden kann, wenn also Konzerte sind. Ja. Das heißt, Sie brauchen auch andere Fluchtwege. Wenn Sie da was zu sagen. Also die Anlieferung ist ja, Sie hatten mal gesagt, das ist ein bisschen heikel, das Thema von der Bautechnik her. Ja. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wesentlich auch für die Anwohner in der Kellerstraße.
Absolut, das ist verständlich.
Die jammern ja seit Jahren.
Was heißt, die jammern? Die haben ja recht. Also ich möchte auch nicht morgens um zwei von einem LKW-Truck geweckt werden, der mal eben seine Klimaanlage anmacht und da vor sich rumbrummelt und ausparkt. Ich kann das ja immer gut nachvollziehen. Aber Anlieferzone kriegen wir in den Griff. Die Planung gibt es her. Und Sie haben ein zweites großes Thema angebrochen, der Brandschutz. Und da geht es vor allen Dingen um die Gleichzeitigkeit. Es wäre natürlich schade, wenn wir von den bestehenden Schutzräumen und Treppenhäusern, die ja eigentlich maßgeblich sind für die Fluchtwege, wenn wir da immer nur im Karl-Orff-Saal spielen könnten oder nur in der Philharmonie oder nur auf der Kulturbrücke, dann hätten wir nichts gewonnen. Und das, was der neue Brandschutz allerdings hergibt, ist eine tatsächliche Gleichzeitigkeit Das heißt, wir können neben einem philharmonischen Konzert, 2200 Menschen, neben einem Parallelbetrieb im Karl-Auf-Saal, 800 Personen, neben einer Veranstaltung auf der Kulturbrücke um die 400 Personen, neben den ganzen Themen drumherum, wie ist die Logistik, wer guckt da links und rechts noch, auch da kommen ja Personen noch zum Tragen, das ist alles möglich. Und ich habe heute Mittag mit dem Brandschützer tatsächlich noch gesprochen, er hat uns seine Planung nochmal vorgestellt und ich habe dreimal nachgefragt, Christusparallele, ja, wir kriegen es hin, es ist vorbesprochen mit der Branddirektion, insofern ist das toll, dass das gelingt, dass wir das Haus wirklich auch maximal bespielen können.
Also ich glaube, das ist durchaus eine wirkliche Bereicherung, insgesamt auch für diese Nutzung des Gebäudes.
Ja.
Eine weitere Frage, Herr Schwering. Wie stehen Sie zu dem Münchner Stadtrat, der im Münchner Stadtrat wie auch in der hiesigen Öffentlichkeit oft kontrovers diskutierten Frage, Generalsanierung oder Grundsanierung? Das war ja lange, lange immer ein Thema. Der Stadtrat hat sich jetzt nach langen Diskussionen ja für die Generalsanierung entschieden. Wie haben Sie das empfunden, gerade im Hinblick auch auf die Kosten?
Ja, also da habe ich eine eindeutige Meinung dazu, weil die Ersparnisse Ersparnisse aus der Grundsanierung in keinem Verhältnis stehen zu den anscheinenden Mehrkosten der Generalsanierung. Ja, die Generalsanierung ist teurer. Es wäre Blödsinn, das nicht zuzugeben. Aber in der Verhältnismäßigkeit ist es relativ wenig. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie ein Haus, was Sie technisch sanieren, das müssen Sie bis auf den Rohbau runterrocken. Da bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Also die Technik muss raus. Am Ende sehen Sie die blanken Decken. Ich hatte vorhin berichtet, dass Sie die Sprinklerleitungen einbetoniert haben. Dann müssen Sie alles aufschlitzen. Also das muss alles raus. Damit steht das Haus erstmal nackt da. Die Grundsanierung sah vor, jetzt baue ich doch alles wieder so ein und fertig ist die Laube, tipptopp. Ja. So. Und das ist gerade das, wo ich denke, wenn wir an einem Gebäude dieser Größenordnung für die nächsten 30 Jahre in den Kultur- und Bildungsweg gucken möchten, da dann einfach wieder alles brav anzuschrauben und zu meinen, das wäre es gewesen. Technisch funktioniert es ja da. Aber vielleicht haben sich auch Anforderungen aus der Gesellschaft, haben sich Ideen zu Kultur und Bildung verändert, wir haben ja nicht umsonst diesen Visionsprozess gemacht. Und es wäre traurig und schade, diese Gelegenheit so verpuffen zu lassen, um nicht die Chance zu nutzen, wir gestalten wirklich was Neues, was anderes, was Frisches.
Herr Schwering, Sie haben es eben ja schon fast angedeutet. Wurden die im Gasteig beheimateten Institute Philharmonie, Volkshochschule, Stadtbibliothek und Richard-Strauss-Konservatorium und das jetzt neu hinzukommende Münchner Kammerorchester vor der Ausschreibung des Wettbewerbs explizit nach ihren Bedürfnissen gefragt? Gab es eine Wunschliste? Und inwieweit tragen diese eventuell geäußerten Wünsche zur angestrebten Zukunftsfähigkeit bei?
Ja, also natürlich, Frau Dr. Menke, was denken Sie sich, möchte ich ja fast sagen. Natürlich haben wir alle beteiligt und auch im besten Wissen. Wir haben einen breit angelegten Prozess gestartet. Wir haben alle Institute, wir haben die Gastveranstalter, das Kulturreferat beteiligt. Es gab vorgelagert einen Visionsprozess, um überhaupt ein Gefühl dafür zu räumen. Räume sind das eine. Aber um überhaupt so ein Gebäude zu gestalten, muss ich ja erstmal abheben. Ich muss ja erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was braucht denn diese Stadt? Mhm. Und ich weiß das nicht. Ich kann da nur zuhören. Und ich bin froh, dass wir so tolle, wirklich tolle Akteure hatten aus den Instituten heraus, aus der Stadt heraus, die uns gesagt haben, naja, das ist wichtig und das passiert heutzutage und da musst du gucken. Und das war ein ganz spannender Prozess und so hatten wir eigentlich eine vertiefte Anforderungsklärung und das ist abgeschlossen in einem ordentlichen Nutzerbedarfsprogramm, unsere Bibel, unsere Schwarte, das hatte so 200 Seiten ungefähr. Und das war dann auch die Grundlage für den internationalen Wettbewerb. Also damit ist es dann eigentlich weitergegangen. Und nein, es gab keine Wunschliste. Das kann ich ehrlich sagen, ein Wünsch dir was, haben wir nicht gemacht. Und ich glaube, das war auch gut so. Wir haben gut zugehört und haben auch jedem gesagt, wenn du das Projekt zum Scheitern bringen willst, dann hast du eine Wunschliste und dann mach deinen goldenen Gutshof und deine Wasserhähne und was du da alles haben willst. Ich glaube, wir wären nicht so weit gekommen. Mhm. Hätten wir nicht von Anfang an einen imaginären Deckel gehabt und die Ehrlichkeit eingefordert, damit du das Projekt voranbringst, bescheide dich. Und das hat gut funktioniert. Und die Raumqualität ist oder die Flexibilität und die Möglichkeiten sind sehr, sehr gut. Und die haben wir auch am Ende eigentlich immer wieder eingehalten. Also wir haben weite Leitplanken gegeben. Und es war eine gute Balance zwischen der Notwendigkeit, auch für die kommenden 30 Jahre, und einer Umsetzungsrealität. Also ist ein Wolkenkuckucksheim, das war mir von Anfang an klar, das könnte schwierig werden. Und ich glaube, dass ein Erfolgspunkt war, von Anfang an einen Kostendeckel zu haben, den während dem Wettbewerb einzuhalten. Wir hatten zum Wettbewerb ein Kostencontrolling. Und das auch einzuhalten bis zur Leistungsphase 2. Also unsere Summe hat bis zur Leistungsphase 2 Ende gehalten. Insofern bin ich damit eigentlich ganz, ganz happy. Und ich denke, dass die Gedanken und die Anforderungen in der Nutzer in Zukunft zu vielen Möglichkeiten führen wird.
Herr Schwering, im Vorgespräch haben Sie auch mal gesagt, Sie wollen auch künftig die Nutzerinnen und Nutzer mit in den Planungsprozess einbeziehen. Wir hätten auch schon einige Anregungen für die Gestaltung der Bibliothek, die wir Ihnen gerne gleich überreichen können.
Das ist ja eine fiese Frage, Herr Bühnagel. Also natürlich werden wir informieren darüber, was wir vorhaben. Das haben wir immer gemacht, das werden wir fortführen. Wir müssen gucken, wie klug die Ideen dazu sind. Natürlich dreht sich die Zeit weiter. Und natürlich gibt es neue Ideen dazu, wie so ein öffentliches Haus auch funktionieren muss. Und wir werden zuhören und wir werden nach Möglichkeit auch prüfen, na, wir werden auf jeden Fall prüfen, wie sich diese Situation darstellen und dann überlegen, was ist möglich, wie geht es tatsächlich damit voran. Ich glaube, das ist ein laufender Prozess. Das wird sich zeigen, was möglich ist und wie wir damit umgehen können.
Sie sprachen von dieser Bibliothek, die sehr offen ist. Also gerade in den USA gibt es eben sehr viele Bibliotheken, die einfach einladend sind, die nicht so abgeschlossen sind, die auch Schwellenängste nehmen. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Aber zwei unserer Arbeitsmitglieder, Professor Hubertus Günther und Doris Fuchsberger, die haben eigentlich gesagt, es ist ganz wesentlich bei der neuen Bibliothek, dass man einen Lesesaal hat, der absolute Ruhe garantiert. Denn gerade in der letzten Zeit seien eben sehr viele auch Schüler, die die Regeln einer Bibliothek noch nicht so können und kannten, die im Grunde genommen dann also sich laut unterhalten. Und das stört natürlich, wenn man also wissenschaftlich an einem Buch einfach Exzerpte macht oder so.
Ja, das war die Frage ist zu Ende gestellt. Ja. Entschuldigung, ja. Was soll ich sagen? Ich bin nicht der Bibliothekspapst. Ich kenne amerikanische Bibliotheken mit diesen großen Sälen, ja. Das hat bestimmt viele Vorteile. Ich hatte vorhin versucht zu berichten, wo die Antworten der Gesellschaft liegen, die räumlichen Antworten zu den Anforderungen der Gesellschaft. Und die europäischen Häuser werden ja vielfach breiter gedacht, größer gedacht, eben nicht nur als Raum der Bücher. Und so einen großen Saal wie in den amerikanischen Bibliotheken werden wir nicht haben. Wir werden aber viele weite Raumalternativen haben. Man wird lesen können, man wird sich zum Studium zurückziehen können, man wird ein Coworking Place buchen können. Aber es ist insgesamt, glaube ich, flexibler, als nur in einem großen Lesesaal zu sitzen.
Ja, ich meine, ganz wichtig scheint den beiden zu sein, dass man auch einen Raum hat, vielleicht ein Café oder so, wo man sich zum Treffen kann, wo man aber im Grunde genommen auch einen Saal hat, der absolute Stille garantiert. Das ist eine Anregung, die wir da gleich mitgeben wollen.
Ich nehme es gerne mit.
Good times, gute Zeiten, beim Wetter würde man sagen lebendig. Gut und lebendig, das hoffen wir nun auch von den weiteren Maßnahmen der geplanten Sanierung. Nachdem die Suche nach einem Generalunternehmer durch das Baureferat zu keinem Erfolg führte. Herr Schwering, laut Stadtratsbeschluss soll die MRG, die Münchner Raumentwicklungsgesellschaft, für die Sanierung des Gasteigs Bauherrenaufgaben übernehmen. Die MAG, sie ist selber eine eigene städtische Firma, hat sich bislang ja überwiegend mit stadtplanerischen Aufgaben beschäftigt und erst in letzter Zeit mit konkreten Bauaufträgen. Sie haben als Leiter Zukunft und Max Wagner als Chef des Gasteigs, der Gasteig GmbH, mit ihrem Team die Interimslösung Gasteig HP8 in Sendling innerhalb von 2 Jahren Planungszeit und 2 Jahren Ausführungszeit erstellt. Kurzfristig wurde der Ort gefunden, was der Stadt lange vorher nicht gelungen war. Die Architekten Gerkan Mark wurden mit dem Entwurf für die Isar-Philharmonie und Firmen mit der Umgestaltung der Halle E und der Einrichtung der notwendigen Neubauten beauftragt. Vermutlich sind Sie auch wegen diesen Erfahrungen Geschäftsführer der MAG mit Schwerpunkt Gasteig-Sanierung geworden.
Vermutlich, ja. Ich denke, ich wurde in diese Aufgabe berufen durch die Kenntnis über das Haus. Ich glaube, das ist eine eindeutige Antwort. Und vielleicht zur MRG noch 2, 3 Sätze. Ich erlebe die MRG seit 4 Monaten als eine ausgesprochen eigenständige, professionelle, kompetente und hoch engagierte Truppe. Ich bin ganz zufrieden da, kann ich nicht anders sagen. Es macht eindeutig Spaß, mit den neuen Kolleginnen zu arbeiten. Und die MRG hat ja ein breites Umsetzungsspektrum. In der Projektsteuerung, in der Bauherrenvertretung bis hin zu Finanzierungsmöglichkeiten. Das ist natürlich eine tolle Chance für die Stadt, mit eine solche Truppe an Bord zu haben. Das Gasteig-Projekt braucht für die schnelle weitere Umsetzung eine Struktur. Man könnte jetzt ja nicht mit nichts starten können. Mhm. Und bis Sie so eine Struktur aufgebaut haben, das dauert ja 2 Jahre. Also insofern war das, glaube ich, eine kluge Entscheidung, meinen Spaß an der Sache zu verbinden mit einer leistungsfähigen Struktur im Hintergrund. Das ist, glaube ich, der erste Teil Ihrer Frage gewesen. Und der zweite Teil bezog sich ja nochmal auf Erfahrungen aus dem HP8, das Preisinger Straße 8, Interims-Gasteig. Und klar, also natürlich versuchen wir von da aus zu lernen. Im Grunde genommen sind wir damals gestartet in das Interimsquartier eindeutig mit einem Experimentierfeld. Das heißt, wir probieren im HP8 was aus und versuchen das lernend zurückzuführen in die Umsetzung vom großen Gasteig an der Rosenheimer Straße. Und das ist quasi unsere Experimentierfolie. Und das ist natürlich nicht im Bau, da können wir damit jetzt weniger anfangen, auch wenn wir eine denkmalgeschützte Halle E haben, sondern es geht vor allem um Veranstaltungen. Was können wir dort lernen, wie eine niederschwellige oder niedrigschwellige Philharmonie funktioniert? Und das ist definitiv der Fall. Das Durchschnittsalter der Philharmoniker ist jünger geworden, frischer geworden. Man muss auch überlegen, natürlich, weil die Halle E, wie sie heute besteht, als würdige alte Dame mit ihren Narben, wie sie ist, nicht kaputt saniert wie eine Zahnarztpraxis, sondern mit einer guten Annehmbarkeit. Wenn sich dort die Türen öffnen, glaube ich, kann man gut in die Philharmonie gehen und traut sich das auch eher. Und wie gesagt, das Durchschnittsalter der Abonnenten der Münchner Philharmoniker trägt dem auch Rechnung. Also das hat sich stark nach unten entwickelt. Wo wir auf jeden Fall gucken müssen, und mein Team und ich, sind im guten Austausch mit der Gasteig München GmbH. Immer schon sowieso gewesen, das ist die Historie, aber auch zukünftig bleibend, was Betrieb angeht, was die Veranstaltungen angeht, was kann man dort wie unterbringen, um tatsächlich daraus zu lernen und dann auch neu möglich zu machen. Es geht um Themen wie Anlieferung, Logistik, es geht um Lagersysteme, es geht bis hin zum Gastroangebot. Was empfiehlt sich dort? Wie kann man das wieder umführen in den Gasteig? Ticketautomaten, Nutzung von Apps, all diese Geschichten, um die dann zu überführen in den neuen Gasteig.
Mhm. Um jetzt mal zu den nächsten Schritten zu kommen. Herr Schwering, als erste Aufgaben der MRG sollen neben der Erstellung eines Zeitplanes vor allem die Ausschreibung für einen Partner aus der Baubranche im Partnering-Modell erledigt werden. Was ist unter Partnering-Modell zu verstehen?
Eine gute Frage, Frau Dr. Menke. Das Schöne daran ist, dass es keine eindeutige, anerkannte Antwort gibt. Und da freue ich mich insofern drüber, weil dann können wir unseren Partnering-Begriff eigentlich entwickeln und leben. Und ich sehe darin eine große Chance. Das, was die Stadt vor allem möchte, ist eine frühzeitige Kompetenzverbindung zwischen einem planenden Architekten auf der einen Seite und einer ausführenden Firma auf der anderen Seite. Die Stadt denkt sich, und der Idee kann ich gut folgen, je früher ich diese maßgeblichen Akteure zusammenspanne im Sinne des Inhaltes des Projektes, desto früher stoße ich auf Risiken, stoße ich auf Anforderungen, die ich vielleicht nochmal durchdenken muss, aber ich habe desto mehr Einfluss auf die Planung, weil ich mich ja erst in einer frühen Leistungsphase empfinde. Partnering bedeutet also auf der einen Seite früh die maßgeblichen Player zusammenzuziehen. Und ich bin mir sicher, auch frühzeitig in ein Gefüge einzutreten, was ein großes Miteinander fordert. Was also die Idee mit sich bringt, zu sagen, wir wollen gemeinsam diesen Inhalt voranbringen. Und Sie hatten eingangs erwähnt, dass ich das Studium der Mediation abgeschlossen habe mit einem Masterabschluss und eine Masterarbeit über Kommunikation im Bauwesen geschrieben habe. Ich glaube, das kommt mir an dieser Stelle sehr zu Pass, Menschen zu verbinden, andere Haltungen zu verstehen, anzunehmen, nicht zwingend in Frage zu stellen, sondern damit umzugehen im Sinne des Projektes, im Sinne des Inhaltes. Und insofern freue ich mich sehr auf diese ganze Umsetzung, weil das ein enorm spannender Prozess ist neben dem eigentlichen Bauprozess.
Da haben wir noch eine Frage, welchen Einfluss bei der Planung hat jetzt eigentlich noch die Gastag GmbH?
Die Gastag GmbH ist begleitend mit dabei. Ich hatte es vorhin, also eigentlich ja alle Nutzerinnen und Nutzer, aber insbesondere was das ganze Thema Betrieb angeht, die ganze Logistik, die Anliefergeschichten, da werden wir uns in enger Abstimmung immer wieder das Feedback holen. Das habt ihr euch mal angeguckt, so war mal eure Idee, wie ihr es haben wolltet. Das ist ja planerisch umgesetzt worden. Ja. Und passt das so, geht das gut zusammen? Man muss natürlich immer sehen, es gibt eine feste Planung. Auch wenn eine Leistungsphase 2 ein Vorentwurf ist, hat es eine gewisse Festigkeit. Und unsere Idee ist, diesen späteren Partner, es wird ein Totalunternehmer sein, wenn ein Totalunternehmer plant und baut, also zum GU in Abgrenzung, der baut eigentlich nur, ist es natürlich vorgesehen, mit dem gemeinsam jetzt ein Gefühl dafür zu kriegen, was bringt dein Know-how mit und wie kannst du auch die Anforderungen jetzt umsetzen? Und natürlich sind da erstmal auch die Nutzer mit ihren Ideen erst nochmal mit dabei.
Da wäre natürlich auch die Frage, die Grundlagen, die ja früher schon da waren bei der Gastag GmbH und bei dem Entwurf von Henn Architekten aus dem Jahre 2020, und den aktuellen Ergänzungen aus 2023, sind die noch weiter ergänzt worden oder ganz konkret? Wie war der bisherige, also nochmal, der bisherige Stand der Planung gemessen an den Leistungsphasen der HAI? Das waren also im Grunde genommen die Leistungsphase 2 und Sie gehen jetzt in die Leistungsphase 3. Sehe ich das richtig? Und kann man diesen Partner der Bau Branche als Generalunternehmer bezeichnen?
Nein, das ist tatsächlich nicht. Er kann mehr. Der Generalunternehmer würde im Prinzip nur bauen und der Totalunternehmer hat noch eine Planungsidee dazu. Sie müssen sich vorstellen, dann war das vorher nicht eindeutig genug. Sie müssen sich vorstellen, dass die Idee aus dem Partnering ist, früh beide zusammenzukoppeln. Wie machen wir das? Wir haben eine funktionale Leistungsbeschreibung erstellt, eine FLB, die ist mehrere hundert Seiten stark. Und diese funktionale Leistungsbeschreibung gibt eine Idee davon, was wir umsetzen wollen und wie wir es umsetzen wollen. Diese wird auf den Markt gegeben, dann finden wir ein entsprechendes Unternehmen, welches in diese Leistung einsteigt. Und der nächste Schritt ist die Leistungsphase 3, das heißt die Entwurfsplanung. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt werden Architekten und der Totalunternehmer mit seinem Planungs-, aber auch Umsetzungs-Know-how zusammengespannt, um frühzeitig planerisch auch schon zu überlegen, was funktioniert tatsächlich, was kann man gut machen. Wir haben Erfahrungen aus dem Betrieb, aus der Umsetzung gemacht. Was macht der Beton? Was mache ich mit Stahl? Wie kriege ich das zusammen? Macht es wirklich Sinn, das an dieser Stelle so zu bauen? Also frühzeitig alle Akteure an einen Tisch zu bringen zur Leistungsphase 3.
Das heißt mit anderen Worten, der Totalunternehmer hat im Grunde genommen auch einen gewissen Einfluss auf das Kostenniveau noch, indem er zum Beispiel einfach Vorschläge bei den Materialien machen kann, bei der Logistik. Er hat also Vorschläge kann er machen, um die Kosten wirklich dann auch zu halten.
Sie sprechen hier mit einer großen städtischen Verantwortung. So stellt sich die Stadtgemeinde das auch vor, dass man also frühzeitig diesen Totalunternehmer mit dazu nimmt, damit er natürlich auch auf die Kosten schaut und indem er natürlich auch Vorschläge macht. Ja, das ist vorgesehen, keine Frage. Und wir werden uns angucken müssen, was man dort tatsächlich an Kosten herausholen kann. Grundlage ist immer noch das Nutzerbedarfsprogramm, die FLB. Aber es gibt vielleicht gute Ideen oder ganz sicher auch, die wir uns natürlich anschauen, weil unser Sinn ist es auch innerhalb der Kosten und innerhalb der Zeit, das Gebäude fertigzustellen.
Laut SZ soll die Sanierung des Gasteigs erst 2033 beendet sein. Die Inbetriebnahme des sanierten und erneuerten Gasteigs ist aber erst für 2035 vorgesehen. Also erneut, nochmal von heute aus gesehen, in einem Zeitraum von 10 Jahren. Herr Schwering, warum dauert diese Phase zwischen Fertigstellung der Sanierung und Inbetriebnahme so lange? Und wie belastbar halten Sie jetzt diesen vorgesehenen Zeitplan?
Den vorgesehenen Zeitplan halte ich so lange für belastbar, solange ich nicht was anderes erfahre. Der ist aus gutem Wissen so nach der Marktsituation entwickelt worden und ich halte ihn aus heutiger Sicht für leistbar und haltbar. Sie haben die Länge der Inbetriebnahme angesprochen, das kann ich verstehen. Wir haben eine bauliche Fertigstellung und dann gehen wir von circa 1 bis 1,5 Jahren Inbetriebnahme aus. Und natürlich kann ich nachvollziehen, dass alle sagen, ja Freunde, wie kann das denn sein? Das Haus ist doch fertig und jetzt fummelt ihr hier noch irgendwie dran rum. So einfach ist es nicht. Der Inbetriebnahmezyklus ist eigentlich das Salz in der Suppe. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie heute ein neues Auto kaufen, brauchen Sie auch ganz schön lange, bis Sie das Navi bedienen, bis Sie die Lüftung einstellen auf die Defrost-Geschichte, bis Sie verstehen, wie so ein Auto technisch funktioniert. Ich rede nicht vom VW Käfer, ich rede von einem neuen Auto, wo Sie erstmal ganz schön rumfummeln müssen, durch diverse Untermenüs, durch diverse Programme geklickt haben müssen, bis Sie verstanden haben, ah, das ist die Sitzheizung oder da ist das andere. Und so ähnlich ist das bei dem Haus auch. Wenn Sie sich das komplexe Zusammenspiel von haustechnischen Anlagen einer Größenordnung einer Philharmonie. Wovon reden wir da? Wir haben eine Grundtemperatur, wenn Sie in die Philharmonie kommen, von 19,5 Grad. Da kommen 2200 Leute da rein. Das heizt sich innerhalb von einer Stunde gehörig auf. Sie haben aber dann nur 20 Minuten Zeit, wiederum diese Lüftung umzuwälzen. Und wenn Sie sitzen bleiben und dass dann die Haare wegfliegen, das wollen Sie auch vermeiden. Das heißt, Sie brauchen eine Steuerung und Sie brauchen eine entsprechende haustechnische Anlage, um das überhaupt zu ermöglichen. Sie haben Alarmierungssysteme, Sie haben WLAN im Gebäude. All diese Systeme dürfen sich aber nur befreunden und dürfen sich nicht konterkarieren. Das heißt, Sie haben höchste technische Anforderungen, um diese Steuerungen einzuspielen. Da lernen wir übrigens auch aus dem HP8. Und Sie brauchen verschiedene Testphasen dafür. Es wäre, glaube ich, ein Wahnsinn, alle Besucherinnen so in das Haus zu lassen und zu gucken, ja, dann und zu fragen, da gucken wir mal. Ich glaube, das sollten wir lassen. Und insofern ist es wichtig, sich dieser Komplexität der Aufgabe hinzugeben und das von Anfang an gut einzusteuern.
Zum Schluss zwei persönliche Fragen sozusagen. Eine, was die Vergangenheit betrifft und eine, was die Zukunft betrifft. Wie haben Sie als Prokurist der Gassteig GmbH mit dem Bereich Zukunft diese lange 10-jährige Zeit der Irrungen und Wirrungen erlebt? Und eigentlich haben wir das schon gespürt während des Gesprächs, aber was hat Sie persönlich motiviert, nun bei der MRG diese Aufgabe zu übernehmen? Gehen Sie sie auch erfahrungsgemäß, denke ich, haben wir das alle gemerkt, mit Vorfreude an?
Ja, was soll ich zuerst beantworten? Die Irrungen und die Wirrungen?
Erst die Irrungen und Wirrungen.
Die Irrungen und die Wirrungen. Ich habe das eigentlich nicht so empfunden, ehrlicherweise. Ich habe das lernen müssen, das stimmt, aber ich habe diese Zeit als eine sehr, sehr spannende Zeit erlebt. Woran liegt das? Ein solches Projekt ist für jeden Entscheider eine sehr große Herausforderung, eine große Verantwortung. Und noch dazu, wenn man unterschiedliche Schwerpunkte in der Umsetzung, wenn man sich das vorstellt. Wenn Sie ein Schwimmbad haben, dann haben Sie eine Idee davon. Wir haben aber ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen in diesem Haus. Und ich kann jeden verstehen, der für seine Inhalte kämpft, der für seine Idee kämpft. Das ist tatsächlich in den Instituten verankert. Das ist aber auch in der Stadtpolitik der Fall. Und ich finde es nach wie vor bemerkenswert, dass sich die Landeshauptstadt sich diesem Projekt stellt und dass die Aufgabe, die dort angenommen wird, tatsächlich auch jetzt vollbracht wird. Und ich habe mich eigentlich immer mehr als Informationsvermittler gesehen. Ich sehe die Aufgabe von meinem Team und mir, darzustellen, wo stehen wir, was machen wir, was sollten wir tun, mit viel Engagement dahinter. Aber eine politische Entscheidung in dieser Zeit heutzutage ist komplex. Und da wollen viele sich einbringen und auch Ideen darstellen. Und insofern konnte ich das immer für mich eigentlich gut trennen. Mir war wichtig, dass eine informierte Entscheidung getroffen wird. Und zu Ihrer zweiten Frage, was meine Motivation angeht, das haben Sie gemerkt, dass mir das Spaß macht. Also, dass ich gerne an diesem Thema arbeite und dass der Reiz der Generalsanierung besteht einfach in der Vorbereitung dieses einmaligen Inhalts. Muss ich ehrlich sagen, ich bin Kultur- und Bildungsfreund. Und als Architekt hat man ja nicht oftmals die Chance, etwas in dieser Art und Weise möglich zu machen. Und ich meine, ich bereite die Flächen vor. Ich dafür, nicht mehr und nicht weniger bin ich zuständig, aber das ist meine Aufgabe. Und das Ermöglichen von 100.000 Quadratmeter Fläche für die Kultur und Bildung der Gesellschaft in diesen demokratisch schwierigen, unruhigen Zeiten ist eine besondere Verantwortung, aber auch ein Geschenk und eine Freude. Und Teil dieser Aufgabe zu sein, macht mich definitiv zufrieden und motiviert mich jeden Morgen. Und wenn ich dann irgendwann meinen Kindern sagen kann, da war ich mit dabei, dann ist das eine sehr schöne und eine sehr warme Vorstellung.
Herr Schwering, zum Schluss dürfen wir Ihnen ganz, ganz herzlich danken, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer, für dieses sehr informative und ich glaube auch sehr lebendige Gespräch.